Willkommen auf der Schatzinsel, dem Podcast von Goliath Watch aus Hamburg.
Auf der Suche nach dem guten Leben. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Schatzinsel. Ich bin Thomas Dürrmeier und wer ist an der anderen Leitung?
Ja, hi, ich bin Julian, bin jetzt seit einem Jahr bei euch dabei, bei Goliath Watch. Genau, ich freue mich.
Genau, wir sind ja also auf der Suche nach dem guten Leben und den Fragen Wirtschaft und Widersprüche. Und heute wollten wir so eine Theorieeinheit machen und wollten uns über die Donutökonomie unterhalten. Das hat nichts mit dem Schmalzgepäck zu tun. Etwas, das ist ein großes Buch von Kate Rebirth aus dem Jahr 2013. Und es gibt halt diese zwei Kringel, wie beim Donut. Es gibt so einen inneren Kreis und einen äußeren Kreis. Und dieser Ring vom Donut ist ja der Sweet Spot, also das Süße im Donut. Und die Wirtschaft soll sich eigentlich zwischen diesen zwei Kreisen bewegen, plus 6 weiteren Prinzipien. Julian, ist dir eigentlich schon mal der Donut über den Weg gelaufen?
Also ich habe ja, wie gesagt, ich kenne euch seit ungefähr einem Jahr. Ja, durch euch ist der mir quasi mal den Weg gelaufen. Vorher habe ich tatsächlich noch nie davon gehört. Ja. Fand ich von Grund auf eigentlich sehr interessant, vor allem so das Bild eben. Es ist ja eher ein Bild, für mich zumindest, der Donut, eben, dass sich die Wirtschaft eben nicht innerhalb der sozialen Grenzen, aber eben auch nicht außerhalb der ökologischen Grenzen aufhalten sollte, eben genau die Fläche, die der Donut eben bildet. So habe ich das zumindest bis jetzt verstanden. Korrigiere mich, wenn ich da vielleicht falsch liege.
Nee, du liegst da vollkommen richtig. Wie gesagt, vielleicht mal einen kurzen Überblick. Wir werden jetzt halt versuchen, in den nächsten 30 Minuten halt kurz mal einzuführen, was ist überhaupt dieser Donut, was hat da Kate zusammengeschrieben, wie hat sich das weiterentwickelt. Dann kann man sich kurz mal die Erfolge, wirklich die realen Erfolge der Donutökonomie und dieser ganzen Donutbewegung mal anschauen. Das ist relativ beeindruckend, was da läuft. Und dann kann man mal in so einen Kritikbereich übergehen, also was sind eigentlich die Probleme an diesem Ansatz, wo hüpft er ein bisschen zu kurz oder wo sind einfach offene Fragestellungen, wo er sich noch weiterentwickeln muss und dann können wir so in die allgemeine Diskussion gehen. Das wären so meine 4 Schritte. Was hast du noch?
Gerne. Ich würde einfach meine Fragen dazu werfen, generell alles, was mich interessiert. Also klar, jedes Modell, was man vielleicht an sich spannend findet, hat ja trotzdem immer seine Schwachstellen und ja, genau da können wir eigentlich heute reinfühlen.
Vielleicht steige ich einfach doch mal ein, was überhaupt diese 7 Prinzipien sind, die da Kate formuliert hat. Kate Rebirth ist eine Ökonomin aus England, die halt im Zuge von Oxfam, der großen Eine Welt-Entwicklungsorganisation aus England, der gesagt hat, wie stellen wir uns eigentlich ein gerechteres Wirtschaftssystem vor und was halten wir eigentlich von dieser ganzen Kritik am Wirtschaftswachstum? Ja, und daraufhin ist Kate ja mit diesem Donut um die Ecke gekommen und gesagt, ja, wenn wir halt über Wirtschaftswachstum reden, sollte sich eigentlich die Wirtschaft innerhalb dieser zwei Grenzen bewegen, also sozial-ökologisch. Und das ist halt das erste Prinzip und das kann man ja total messen. Im inneren Kreis hat man die sozialen Nachhaltigkeitsziele, wie zum Beispiel absolute Armut, Vermeidung von Hunger, Bildung und so weiter. Und außen haben wir halt die klassischen planetaren Grenzen, also sagen, okay, die Klimakatastrophe darf halt nicht passieren, es darf halt nur so und so viel Menge CO2 in der Atmosphäre geben.
Ganz kurz,
ja.
Punkte, die du gerade genannt hast, sind die direkt an die sogenannten SDGs gekoppelt oder wie funktioniert das?
Ja, ist ein guter Punkt. Es geht natürlich schon ein bisschen jetzt tiefer rein, aber der Punkt ist ja folgendes. Es war jetzt erstmal der erste Entwurf damals von Kate, um mal zu zeigen, wie man diesen Donut halt füllen könnte. Der Punkt ist halt, man muss sich halt immer, diesen Donut, da gibt es halt verschiedene Tools, um Donut zum Beispiel für die Welt, für Länder, auch für Städte oder für Unternehmen zu machen. Und damit ist man eigentlich immer, was der Donut sagt, eigentlich in einem partizipativen Prozess. Der Donut muss dann eigentlich in die lokalen Strukturen eingebettet werden. Die SDGs funktionieren, sage ich mal, halt für Länder im globalen Süden nur relativ gut, weil das halt die ja oft, sage ich mal, die so sehr, sehr basalen sozialen Untergrenzen ja auffassen, wie halt zum Beispiel Hunger oder halt Obdachlosigkeit im globalen Norden, wie zum Beispiel in so Städten wie Hamburg oder in Deutschland, sieht man ja dann, die SDGs im Sozialbereich treffen eigentlich nicht die soziale Realität. Ja, sehr gut. Und deswegen muss man den halt dann anders füllen, machen auch Städte dann wie Amsterdam oder wie Länder wie Neuseeland dann halt auch anders. Aber das ist halt so erstmal so ein grober Anhaltspunkt, sich an den sozialen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen zu orientieren. Bei den planetaren Grenzen ist dann immer einfach. Die kann man dann, finde ich, immer relativ leicht halt gut verwenden. Ist nur die Frage, wie ich das dann runterskalieren. Also welchen CO2-Ausstoß darf denn Hamburg machen? Hamburg geht noch, sagen wir, von Einwohnerzahl. Wenn ich es aber halt dann auf Unternehmen runterbreche, wird es dann schon komplexer. Genau, die Ziele kann man dann schon skalieren, finde ich, halt rauf und runter und muss sie halt dann einfach situativ mit den Menschen lokal anpassen.
Okay, sprich, die SDGs sind erstmal formulierte Ziele, die halt eben soziale und ökologische Nachhaltigkeit bringen sollen. Okay.
Genau, aber es ist halt erst nur so eine grobe Näherung. Also im Konkreten muss es einfach viel, viel stärker halt fokussieren. Aber es heißt halt schon,
Auf jeden Fall.
also das, was man eigentlich, sag mal, in den Menschenrechten stehen hat und was eigentlich halt dann halt A von Ungleichheit, so ein klassischer Begriff ist. Also da kommt man dann halt schon eher, man kommt halt eher beim Bericht der menschlichen Entwicklung raus, als halt bei diesen klassischen sozialen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen.
Okay.
Also von dem her ist es schon soweit erstmal zum Indikator. Das ist ja Prinzip Nummer eins. Also was sollte eigentlich Wirtschaft an Kriterien erfüllen, mindestens?
Das ist eine gute Frage. Genau, wofür ist Wirtschaft überhaupt da? Erstmal,
Ja.
vielleicht ist das die Grundfrage, die man sich stellt, eben ob eben wachstumsbasiert oder nicht.
Ja, der erste Punkt ist ja erstmal, dass Kate hat ja sieben Prinzipien formuliert und Prinzip eins eigentlich nur diese zwei Grenzen des Wirtschaftens. Die Wirtschaft darf diese beiden Grenzen halt nicht überschreiten. Ja, es darf halt nicht unsere natürliche Lebensgrundlage vernichtet werden und die Wirtschaft muss auf jeden Fall die Grundbedürfnisse jedes Menschen erfüllen. Und das tut ja die Wirtschaft aktuell der jetzigen Struktur halt nicht.
Würde ich mitgehen.
Ja, und das fasst dieses
Soweit.
Bild halt super einfach und plastisch halt in einem Bild zusammen. Und das ist super. So, weil die planetaren Grenzen machen halt nur Ökologie und die Nachhaltigkeitsziele werden halt oft halt nur dann halt in der einen oder anderen Weise halt gesehen. Und das mal zusammenzudenken, ist halt super. So, also Prinzip 2. Der Mensch ist halt eingebettet in die Natur und die Wirtschaft ist halt eingebettet in die Gesellschaft. Also wir haben halt Interaktionseffekte. Die Wirtschaft ist nicht so ein autonomes Teil, was irgendwie machen kann, was es will, sondern die Wirtschaft muss halt immer in diesen Zusammenhängen und diesen Abhängigkeiten und in diesen Strukturen halt sehen. Das ist schon mal total super. Also wer so Wirtschaftssoziologie kennt, dieser Begriff von Embeddedness oder halt Einbettung, so nach Karl Polanyi, das ist so, was die ganze Wirtschaftssoziologie halt einfach sagt. Man kann nicht einfach Wirtschaft irgendwie gesondert irgendwie denken. Genau, da
Einfach.
muss halt auch die Wirtschaft sehen, dass wir halt von der Natur abhängig sind. Die
Ja,
Natur
Wirtschaften
von
ist
uns
immer,
abhängig ist.
ja, auch, genau, Interaktion und genau, Wirtschaften ist immer ein menschlicher Austausch, eine menschliche Interaktion, dieses Menschliche dahinter zu sehen. Genau, das fehlt mir persönlich auch manchmal, muss ich sagen, wenn über Wirtschaft debattiert wird. Genau, das einfach mal ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, das finde ich auch immer gut.
Ja, also man kennt ja, wenn man so ein klassisches Wirtschaftsbuch aufschlägt, kommt er relativ schnell auf Seite 1 oder 2 dieser Wirtschaftskreislauf. Genau, und da sagt halt Kate, das ist aber halt das, was eigentlich die, sag ich mal, die ganze plurale und progressive Ökonomik halt auch sagt, dass das Wirtschaftssystem ja eingebettet ist in der Gesellschaft, also in Kultur, in politische Systeme, ins Gesellschaftssystem, in die Zivilgesellschaft. Und dann aber die Gesellschaft, also unsere Kultur, sich halt in diesen natürlichen Gegebenheiten halt bewegt. Und Hardcore-Mainstream-Ökonomen würden es halt überhaupt negieren.
Mit der Begründung, dass, also ich frage mich, mit welcher Begründung dann?
Man gibt es halt das Wirtschaftssystem und alles andere muss sich halt den Wirtschaftsstrukturen unterordnen. Es ist halt echt krass, dass man halt einfach Kultur, soziale Institutionen einfach komplett irgendwie so externalisiert.
Als ob das schon immer so gewesen wäre, als ob schon immer so da wäre, wird auch nicht weiter hinterfragt. Ja.
Ja, also das ist halt, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen ein theoretisches Argument, aber es ist halt total wichtig zu sehen, dass eigentlich diese Wirtschaftsstrukturen eigentlich von Kultur, von Institutionen, von Geschichte und von Natur und kultureller Entwicklung her abhängen. Und wenn ich
Und
diese
auch davon,
Interaktionseffekte
ja.
einfach nur so als Add-on sehe, wie es der Mainstream der Wirtschaftswissenschaft sieht, so mit neuer Institutionenökonomie, ja, da gibt es eine Sonderschule, die machen das. Aber es muss eigentlich grundsätzlich Grundlage immer sein. Wenn ich über Wirtschaft mir anschaue, woher kommt diese Wirtschaftsstruktur, welche kulturelle Strukturen prägen das wirtschaftliche Handeln? Also in Deutschland gibt es eine soziale Marktwirtschaft, ja, das hat eine gewisse Vorgeschichte. In Deutschland gibt es gewisse kulturelle Settings, wie Menschen handeln. Ja, das
Ja.
muss ich doch berücksichtigen, warum Manager oder Superreiche sich in Deutschland so oder so verhalten. Warum deutsche Unternehmen oder so agieren. Und nicht einfach sagen, da gibt es einen Homo economicus und da gibt es irgendwie Angebot und Nachfrage und die Marktkonkurrenz treibt die Leute dahin. Nee, so einfach ist es halt nicht. Und
Ja,
das ist schon mal das
so.
Prinzip Nummer zwei, was eigentlich diese Brücke halt schlägt zur Umwelt, zur ökologischen Ökonomik und halt zur Soziologie und den anderen historischen Wissenschaften. Das ist Prinzip Nummer zwei,
Okay.
Einbettung. Prinzip Nummer drei, Was ist der Mensch? Ist der Mensch ein Homo economicus, ein rational kalkulierender Supercomputer, der einfach nur auf Informationen reagiert und dann optimiert? Oder ist der Mensch ein soziales Wesen? Mit so Psychologie, mit Lernen, mit unterschiedlichen Rationalitäten.
Du sagst es mit unterschiedlichen Rationalitäten. Mal mehr, mal weniger. Der Mensch ist dazu in der Lage, rational zu denken.
Ja.
Aber eben nicht immer und auch nicht in jeder Lage. Und das zu berücksichtigen, finde ich auch tatsächlich ganz wichtig, ja.
Ja, und Menschen werden durch geprägt, also durch Kultur, durch Interaktion mit anderen Menschen. Ja, Menschen leben in sozialen Beziehungen. Das wird in den Wirtschaftswissenschaften negiert.
Ich weiß auch noch, tatsächlich 8. Klasse Wirtschaftsunterricht. Der Lehrer, der uns vom Homo economicus erzählt, eben vom immer rationalen Wesen, der immer stets nach Kosten-Nutzen agiert. Und dann im Nachsatz eben, aber den gibt's ja nicht. Und dann frage ich mich, warum erzählt ihr mir davon tatsächlich? Klar, vielleicht hilft das, um bestimmte Modelle zu entwickeln oder bestimmte Sachen nachvollziehen zu können, aber davon auszugehen, dass das einfach der Status quo ist, das wird meiner Meinung nach manchmal eben doch sehr so gemacht. Das hat mich schon immer gewundert, genau. Ja. Und du meinst, der Donut, das heißt, stellt es in Frage, aber betrachtet zumindest, dass es eben nicht immer so ist, oder wie?
Ja. Nee, es verwendet ein anderes Menschenbild. Also die Donut-Ökonomie sagt, der Mensch ist halt erstmal schon ein soziales Wesen. Also andererseits ist er nicht nur Nutzenmaximierer, er hat unterschiedliche Rationalitäten. Der Mensch hat einfach ein soziales Interaktionsverhältnis. Also in den Strukturen, in denen ich mich bewege, das prägt mich.
Okay, ja.
Ja, also kooperatives Verhalten, nicht kooperatives Verhalten, das ist jetzt mal so fachsprachlich zu formulieren, Solidarität, Feindschaft, Neid. Ja, das sind ja alles gewisse Sachen. Wie verhalten wir uns gesellschaftlich? Ja, wie sind wir sozialisiert? Und das ist halt total wichtig, wenn ich halt mir über Wirtschaft mal Gedanken mache, stelle ich fest, ja, Menschen können lernen. Harte, orthodoxe Ökonomen, Ökonomen würden sagen, der Mensch kann nicht lernen. Der Mensch hat feste Präferenzen.
Der Mensch kann im Generellen nicht lernen oder wie ist
ja, das genau, die sagen, verstehen? Dass der Mensch nicht lernen kann. Ja, die Präferenzen sind fix.
Aber das kommt mir gerade als Laie, sag ich mal, komisch vor. Also natürlich kann der Mensch lernen. Also wir gehen in die Schule, um zu lernen.
Es ist ja nur Veränderung von Wissen, die Präferenzen halt. Die Präferenzen geht es halt ganz klar. Klar, du kannst dir Wissen aneignen, ja, aber die Präferenzen, dass jemand sagt, okay, ich stelle halt fest, früher war ich halt sehr, sehr egoistisch, das bin ich nicht mehr, ich bin jetzt eher sozial und eher kooperativerer Mensch.
So eine Art von Lernen.
So eine Art von Lernen gibt es nicht für Ökonomen.
Ah, okay. Ja, da würde ich aufgrund meiner eigenen Erfahrung einfach mal direkt widersprechen. Aber gut, das wäre jetzt ein bisschen weit hergeholt.
Ja, genau. Also seit der Finanzkrise gibt es halt diese ganzen psychologischen Effekte bei den Mainstream-Ökonomen. Aber man stellt halt schon fest, Menschen handeln kooperativ, wandeln auch nicht kooperativ und ist halt sehr situationsabhängig, ist sehr gesellschaftlich abhängig und ist sehr von den Erfahrungen, die wir haben. Ja, und das ist halt ein ganz großer Punkt, wo wir halt sehen, nee, Menschen sind eigentlich total kooperative Menschen, die eigentlich versuchen, gemeinsam sich zu unterstützen. Ja, man hat es ja während Corona gesehen, was da für Solidaritäten waren und wie man miteinander umgeht. Menschen haben ganz großes Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Ja, die wollen sich halt, dass sie fair behandelt werden. Und das ist schon cool. Das muss man einfach sehen. Das ist ein bisschen anderes, als wenn ich nur sage, die gehen alle rum und sind egoistisch. So, das ist Prinzip Nummer 3 und 7.
Ja, weiter geht's.
So, dann gehen wir mal weiter. Prinzip Nummer 4. Die Welt ist nicht linear, sondern ist ein komplexes System. Was heißt das? Also, dass wir permanente, dass eigentlich alles mit allen zusammenhängt. Und wir nicht nur einfach irgendwelche linearen Angebots-Nachfrage-Interaktionen haben. Wir haben, das ist das eine, es gibt halt viele Feedback-Schleifen, also Kultur, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, hängt alles zusammen. Und das Ganze ist noch nicht linear. Die ganzen Standard-Mainstream-Modelle sind alle linearisiert, was leichter zum Rechnen ist. Wenn ich ein Gleichgewicht will, darf sich die Kurve halt nur einmal schneiden. Wir stellen aber fest, dass total viele Interaktionsprozesse, kennt ihr den Begriff Kipppunkte aus der Klimaforschung, dass es da plötzlich so qualitative Sprünge gibt, weil wir nicht lineare Effekte haben. Und das ist eine komplexe Gesellschaft. Das sind komplexe Interaktionseffekte.
Ja.
Und damit habe ich eine komplett andere Vorstellung von Wirtschaft. Dann gibt es evolutionäre Prozesse, dann hängt alles mit allem irgendwie zusammen. Da muss ich mich viel, viel stärker mal drüber unterhalten, wie eigentlich diese Prozesse halt sind und was bewirkt, dass es sich ins eine und andere. Ich habe dynamische Prozesse. Dann kann ich einfach nur so Gleichgewichtsmodelle in die Landschaft schreiben.
Ja. Dann frage ich mich direkt, wenn du sagst, es ist leichter zum Rechnen, natürlich ist es leichter zum Rechnen, wenn es linear ist. Wenn man jetzt eben komplexe Interaktionssysteme mit einbeziehen würde, also gibt es da irgendwie Limits in der Wirtschaftswissenschaft, dass das dann gar nicht mehr möglich ist, vielleicht irgendwie gewisse Dinge zu berechnen oder vorherzusagen? Oder gibt es auch da Möglichkeiten, das zu berechnen, trotzdem?
Also der Wetterbericht ist ein komplexes Modell.
Ja.
Und der Wetterbericht, deswegen können wir halt für morgen noch eine gute Wettervorhersage machen. Für übermorgen wird es halt dann schon schlechter. Und halt,
Ja.
was in 2 Monaten ist, wird halt ganz schwierig zu sagen, wie viel Millimeter Regen dann niederfallen werden.
Ja, nach
Und das ist
drei
genau das,
Tagen,
dass einfach
ja.
die Qualität der Prognose aufgrund der Komplexität des Systems einfach abnimmt. Also das, was halt schon im Endeffekt halt der Club of Rome mit Grenzen des Wachstums halt prognostiziert. Das heißt, wir haben halt Szenarienmodelle, wir haben halt eine komplexe Interaktion und wir können das und das halt dadurch halt mit einer gewissen Unsicherheit, je weiter es hinzu, berechnen. Und das ist dann so die klassische Sache, du machst halt Szenarienmodelle und keine Gleichgewichtsmodelle mehr. Es wird halt dann, die
Okay.
Zukunft wird immer schlechter berechenbar. Aber das ist eigentlich, wie man eigentlich Wirtschaft und Gesellschaft anschauen sollte. Komplex.
Ja, und dann am besten, also ein Mittel wäre dann eben der Weg der verschiedenen Szenarien von
Genau, zum
bis.
Beispiel. Oder du machst halt komplexe Modelle. Gibt ja die ganze Komplexitätstheorie.
Okay.
Oder was man landläufig so Systemtheorie noch kennt oder Chaostheorie.
Ja, Systemtheorie, das sagt,
Das ist
ja.
ja was anderes als so klassische Gleichgewichtsökonomik mit Angebot und Nachfrage.
Ja, tatsächlich bisschen, ja, komplexer
Ein bisschen
einfach.
anders. Da habe ich halt keine Geraden mehr, sondern nicht gerade Funktionen. Dann wird es halt anders. Und das ist halt cool. Ja, es hat viele Folgen, aber das hat ein anderes Bild, eine andere Qualität, wie ich Wirtschaft analysiere. So, das ist jetzt mega theoretisch. Jetzt wird es dann gleich ein bisschen praktischer und greifbarer. So, jetzt kommen wir zu Prinzip 5 von 7. So, das heißt einfach, die Wirtschaft muss nicht destruktiv in den Naturverhältnissen organisiert sein, sondern regenerativ. Heißt, Wirtschaft sollte halt so strukturiert sein, dass nicht die Natur zerstört wird, auch nicht nur die Natur geschützt wird, sondern dass eigentlich die natürlichen Lebensgrundlagen eigentlich permanent wieder sich regenerieren können.
Bedeutet, wir nehmen was heraus
Ja.
quasi, aber eben nur so viel, dass sich es wieder re regenerieren
Genau.
kann, was eben scheinbar oder offensichtlich derzeit nicht der Fall ist.
Nee, genau. Wir reduzieren ja also das Artensterben zum Beispiel. Wir müssen halt überlegen, wie halten wir eigentlich die biologische Vielfalt, die Artenvielfalt konstant? Genau. Und das tun wir aktuell nicht. Das sieht man ganz klar. Aber man müsste halt die Wirtschaftsstrukturen halt so strukturieren. Da kommt man halt zu so Systemen wie Kreislaufwirtschaft.
Ja.
Ja, also die Ressourcen, die wir entnommen haben, bleiben weiterhin im Wirtschaftskreislauf erhalten.
Auf welche Art auch immer, aber im
Genau.
Grunde ja.
Ja, genau. Also gibt ja dann das Beispiel halt mit Amsterdam. Die haben halt gesagt, wir machen eine Kreislaufwirtschaft. Bis zum Jahr 2050 wird Amsterdam keine neuen Rohstoffe in ihren Wirtschaftskreislauf integrieren. Cool.
Halt sehr auf lokaler Ebene, ne?
Ja, aber das ist schon mal eine coole Sache. Also
Ja, auf
wir,
jeden Fall.
ja, also bei Nahrungsmitteln ist ja, sage ich mal, relativ einfach. Wir haben eine Sonneneinstrahlung, da kommt die Energie rein. Wir haben halt die Felder, die zerstören wir halt nicht. Ja, und dann kriegen wir halt Lebensmittel. Den Prozess kann ich ja endlos fortführen. Wenn ich halt nicht hergehe, dass ich einfach die Felder überdünge oder dass ich halt einfach die Fruchtfolge nicht wechsle, dann gehen halt die Felder kaputt. Aber ich muss doch schon so schauen, dass eigentlich meine Felder, die ich halt bewirtschafte, weiterhin halt fruchtbar bleiben. Idealerweise sogar besser werden von der Fruchtbarkeit.
Ja, ist ja auch wirtschaftliche Nachhaltigkeiten, eben
Ja.
nicht nur ökologische,
Ja.
sondern wirtschaftliche.
Genau. Und so müsste man eigentlich mal die Wirtschaftsprozesse halt in einer regenerativen Form neu denken. Und nicht nur, ich nehme was aus der Natur, tue es einmal nutzen oder zweimal und schmeiß dann einfach die Natur wieder rein als Müll. Ein komplett anderes Wirtschaftsprinzip. Und messen kann ich es ja dann über die planetaren Grenzen.
Okay,
So, aber die
Messbarkeit.
Wirtschaftsprozesse müssen so organisiert sein. So, und jetzt kommt Prinzip Nummer 6 von 7. Die Wirtschaft muss halt redistributiv sein. Redistributiv. Das heißt, sie muss umverteilend sein. Der wirtschaftliche Vorteil, der entsteht, muss halt auch umverteilt werden zwischen den Akteuren und sich noch in der Hand von wenigen sammeln. Wir haben ja jetzt ein Wirtschaftssystem, das ja massiv stark den ökonomischen Vorteil konzentriert in der Hand von wenigen. Siehe immer diesen Oxfam-Bericht, wie halt einfach die Superreichen immer reicher werden. Abhängig von den Wirtschaftseinbrüchen und den Finanzmärkten, aber im Schnitt werden die ja eigentlich immer reicher. Und dann der andere, die Gegenseite ist halt, dass halt dann die Armut, also der Unterschied zwischen beiden halt immer größer wird.
Ja, was sich für mich auch nicht unbedingt demokratisch anhört, wenn eben nur relativ wenige die Teilhabe oder die Möglichkeiten haben und der Rest eben eher nicht.
Ja, klar.
Genau, also es muss demokratischer werden auch ein Stück weit.
Genau, das gibt es als Prinzip jetzt nicht bei Kate oder den Sieben, aber du
Das ist
wirst
halt.
natürlich eine demokratische Struktur brauchen, um halt dieses Prinzip halt zu realisieren. Und wenn du halt einfach die Ungleichheit reduzierst, hast du auch viel mehr demokratische Möglichkeiten, weil die Leute sich einfach viel gleichmäßiger einfach beteiligen können. Allein schon Parteispenden. Ja, wenn alle relativ viel Gleicheinkommen haben, ja, dann klar hat irgendjemand mehr oder andere weniger, aber dann kann nicht so viel mehr, dass man jetzt irgendwie einen Bürgermeister kaufen kann.
Ja, das war einfach nur das, was ich ein
Ja.
bisschen für mich draus gezogen habe. Genau.
Also die Wirtschaft muss so organisiert sein, designt sein, dass sie eigentlich umverteilend ist. Und nicht, dass dann irgendwie erstmal ein Dritter da kommen muss und dann wieder eingreifen muss. So, und das letzte Prinzip, jetzt kommen wir zu dieser Wachstumsfrage, ja, da sagt halt, ja, ihr müsst jetzt also keine Aussage von Wachstum oder Nichtwachstum treffen, sondern die Wirtschaft muss sich innerhalb vom Donut bewegen.
Das Punkt, nicht mehr quasi, also dass nicht die Frage oder die Rede von, ja, sag ich mal, Degrowth oder wir müssen jetzt das und das
Genau.
machen, sondern eben einfach innerhalb des Donuts und solange das der Fall ist, ist alles fein.
Ja, wir wollen ja den sicheren Ort für uns als Menschen finden. Und die Menschheit, wenn wir halt einfach die sozialen Grundlagen von vielen Menschen halt nicht erfüllen, sehen wir ja, wie viele Menschen jährlich sterben an Unterernährung. Obwohl genügend Lebensmittel da sind, ja. Und auf der
Ja,
anderen Seite
das
sehen wir
ist.
ja, wie die Klimakatastrophe unsere Lebensgrundlage als Menschheit zerstört. Also, wenn man es jetzt mal hart formuliert, so wie es du einen Generalsekretär halt formuliert, Guterres, wir gehen auf dem Ende unserer heutigen Zivilisation zu. Die Form und Art und Weise, wie wir heute leben, wird so nicht weitergehen, wenn wir nicht schleunigst die Klimakatastrophe auf das jetzige Niveau begrenzen.
Dazu gehört ja wahrscheinlich mehr als CO2-Steuer oder
Genau.
sonstiges.
Genau. Aber wie gesagt, das ist halt schon erstmal sagen, ja, nee, wir brauchen einen sicheren Raum für das Leben der Menschheit. Und das schafft dieses Wirtschaftssystem aktuell in der jetzigen Ausstrukturierung nicht.
Ja, ich
Und
finde halt das,
Wachstum ist dann eine
ja.
abgeleitete Frage. Man kann halt dann wachsen innerhalb dieses sicheren Raumes, aber außerhalb von diesem sicheren Raum wäre Wachstum irgendwie blöd.
Ja. Ja, ich finde das ganz gut, was du da so sagst. Und zwar, dass das Ganze dann eben zumindest ein bisschen entfernter, fernab ist, mehr fernab ist von Ideologie. Also eben, nein, wir müssen jetzt schrumpfen, nein, wir müssen wachsen und das ist das Wichtigste. Und es geht um das BIP und das muss einfach immer über, ja, weiß nicht, über 2% pro Jahr sein. Sowohl die eine als auch die andere Seite. Ich finde, es ist eigentlich ein ganz guter Kompromiss, eben der so ein bisschen die Schärfe oder ja auch die Ideologie, sage ich mal, rausnimmt.
Ja, genau. Und das dann halt, wie gesagt, man muss halt wissen, das Buch wurde ja für Wirtschaftsstudierende geschrieben, für Wirtschaftswissenschaftler. Das ist ja so das Ziel des Buches gewesen. Und das führte dann aber zu einer total breiten Bewegung und hat total viele positive Effekte halt erzielt. Also Amsterdam hat während der Corona-Krise das als neues Leitprinzip der Stadtentwicklung gewählt. Die haben den Donut halt dann für Amsterdam berechnet mit über 100 Indikatoren und haben dann angefangen, das halt die Stadtpolitik halt zu ändern, also den Wohnungsbau in der Stadt, die Wohnungsbauauflagen, die Mobilität in der Stadt und die Ressourcenzuflüsse und Abflüsse halt aufgenommen und gesagt, ja, wir müssen jetzt hier eine Kreislaufwirtschaft einführen und jetzt müsst ihr mal schauen, wie ihr mit den Ressourcen, die in der Stadt sind, halt produzieren könnt. Punkt.
Ich frage mich halt auf kommunaler Ebene, auf Städteebene, Stichwort Kreislaufwirtschaft, wie das eigentlich funktionieren soll, weil alles ist global vernetzt. Irgendwie ist man immer abhängig voneinander, wirtschaftlich, auf Handlungs- oder Händlerebene, sage ich mal. Wie schafft man das auf lokaler Ebene eben nur mit den eigenen Ressourcen, sage ich mal, umgehen zu können?
Ja, wir können ja mal durchgehen. Also mal so Beispiel. Ich bin jetzt kein Experte für Kreislaufwirtschaft, ja. Aber wir können ja mal durchgehen. Also Beton ist es nachhaltig.
Geht so.
Geht so, ja. Also das hast du ja zwei große Probleme, wenn du
Nett
Betonhäuser in die
formuliert.
Gegend stellst. Also erstens musst du da Kalk abbauen, hast du so Kalkminen, ja. Sand ist jetzt auch nicht unendlich. Also den Sand, den du brauchst für Beton, ist jetzt auch nicht unendlich verfügbar. Und das größere Problem bei Beton ist halt der die CO2-Produktion.
Okay.
Es ist mega, wenn du halt diesen Kalk halt brennst, um Beton halt herzustellen, also Zement herzustellen, ist es mega energieintensiv und produziert total viel CO2. Und deswegen ist es natürlich nicht nachhaltig. Also weil du halt einfach viel zu viel CO2 produzierst, was die Natur halt nicht halt verarbeiten kann. Also deswegen hast du natürlich zwei, sagen wir, wenn man sich kreislaufmäßig überlegt, hast du zwei Alternativen. Alternative 1, du verwendest halt nicht Zement. Oder halt nur Zement in äußerst kleinen Dosen, was überhaupt halt nur machbar ist. Also du musst halt mehr mit Holz bauen oder halt mit regenerativen Baustoffen. Und das passiert in Amsterdam.
Zum Beispiel?
Ja, dass die halt schon viel mehr jetzt halt Holz einsetzen beim Bau.
Okay, Holz zum Beispiel, ja.
Ja. Gibt es ja in Hamburg ja auch Versuche, stärker mit Holz zu bauen. Und das andere ist halt, wo halt dann die andere Debatte ist, ja, du musst halt dann den Zement halt mit erneuerbaren Energien herstellen. Und du brauchst halt dann, also das ist halt dann schon ein ganz schöner Punkt, wo du halt überlegen musst, wie kriegen wir das hin, dass wir halt, wenn wir noch Zement verwenden für ein paar Spezialsachen, dass wir den halt dann ohne CO2 halt, also erstmal, wo kriege ich die Energie her und wie kriege ich halt das mit dem CO2 halt hin? Und das ist halt schon spannend, also wie Kreislauf. Also bei Lebensmitteln ist halt klar, ich muss halt dann die Landwirtschaft so umstellen, dass ich halt keine extensive Bodenversäuerung halt mache mit Dünger oder Pestiziden. Sondern halt nur so Dünger und Pestizide verwende, die halt biologisch abbaubar sind.
Genau da komme ich ein bisschen an meine Grenzen, mir das vorzustellen, weil Landwirtschaft stelle ich mir jetzt nicht in der Stadt vor. Und wenn das aber eben auf städtischer Ebene geschieht, also die Donutökonomie, und man versucht eben, ich sag mal, eigenen Ressourcen dem Herr zu werden. Gerade wenn es um Landwirtschaft geht, ist man doch trotzdem von woanders abhängig, oder nicht?
Ja, klar, du hast natürlich Input- und Output-Ströme. Das ist ja vollkommen klar. Das heißt ja nicht, dass dann Amsterdam autonom ist, sondern du musst halt dann schauen, dass du die Lebensmittel, die du halt dann importierst nach Amsterdam, dass die halt auch nachhaltig sind, also halt auch im Kreislauf regenerativ sind.
Okay, darum geht's.
Ja.
Dass eben auch die Güter und Produktionsmittel von außen eben die Standards erfüllen, darum geht es vor allem. Okay.
Genau. Also Beispiel, was halt in Amsterdam jetzt in die Nachrichten mal so ein bisschen hochkam, Amsterdam hat ja mit einem der größten weltweiten Flughäfen.
Ja, der ist schon groß, ja.
Ja, ist halt einer der wichtigsten Flughäfen in Europa, Amsterdam.
Ja.
Und dann haben die gesagt, ja, wir machen natürlich Flughafen, Amsterdam muss natürlich auch Kreislauf werden, wir müssen den Flugverkehr senken in Amsterdam. Das hat natürlich so weit bis in der USA bei Biden auf dem Tisch eingeschlagen.
Ah, ja.
Das könnte er jetzt nicht machen, er könnte jetzt die USA von Europa hier abkoppeln.
Panik.
Nee, aber weißt du, in die Richtung geht es halt, wo man dann schon halt, wenn man halt mal das wirklich konsequent durchdenkt, sagt, okay, wir müssen jetzt den Flugverkehr verändern, wir müssen halt dann, ja, Flugverkehr ist ja technisch, soweit ich das kenne, halt schon auch machbar, wenn du halt Wasserstoff da reinkriegst, also grünen Wasserstoff, also Flugverkehr
grünen
wird dafür,
Wasserstoff?
Ja, grünen Wasserstoff, also der halt mit erneuerbaren Energien ist und nicht mit irgendeinem Scheiß produziert wird, nicht mit Erdgas, und dann kannst du ja weiterhin fliegen. Ja, aber das wird natürlich, dem Flugverkehr wird es natürlich teurer werden, aber das sind halt so Debatten, die dann halt hochkommen in Amsterdam. Ist schon cool.
Ja, also ohne dass ich jetzt zu sehr im Thema drin bin, das klingt für mich dann doch nach, einerseits nach einem Kompromiss, andererseits nach Hoffnung auch. Wir können auch eine gesunde Wirtschaft aufrechterhalten, ohne Umwelt und Soziales vor die Wand zu fahren, aber eben auch umgekehrt, dass wir halt, genau, dass wir eben auch eine erfolgreiche Wirtschaft aufrechterhalten können.
Ja.
Das ist halt die Frage, wie man es macht.
Ja, wie gesagt, es gibt eine total schöne BBC-Doku drüber. Das niederländische Fernsehen macht halt ab und zu eine relativ schöne Dokumentation, was die in Amsterdam jetzt anders machen. Wie gesagt, die haben halt jetzt, es gibt halt einen Jeans-Hersteller, einen Blue-Jeans-Hersteller, der halt dann die Jeans wiederverwertet. Der stellt aus den Jeans, die die einsammeln, wieder neue Jeans her.
Ja, Kreislauf.
Ja. Und das ist halt schon cool, die halt sagen, ja, du kannst die Jeans nur noch leihen oder mieten. Zu solchen Konzepten kommen die dann plötzlich. Also wie so eine Pfandflasche halt.
Ja, Recycling.
Ja, genau, du kaufst halt eine Jeans und bringst sie wieder zurück und dann kriegst du deinen Pfand wieder für die Jeans.
Das, ja, hört sich immerhin vielversprechend an. Ich
Ja, weil die
ist natürlich.
Baumwollfaser, klar, hat einen gewissen Verlust halt an der Jeans, aber die Grundstruktur der Jeans kannst du wieder reproduzieren. Also es ist ja weiterhin Baumwollfaser, musst du halt klein häckseln und dann kannst du wieder ein neues Garn draus machen.
Ja. Okay.
Und das ist halt was anderes als Fast Fashion, wenn man jetzt mal das Gegenbeispiel nimmt, wie es jetzt gerade läuft, ja. Da wird halt mit irgendwelchen schnellen, billigen Plastikfasern werden halt Kleidungsstücke hergestellt, die dann irgendwie 3, 4 Mal getragen werden, kaputt gehen und so viel Plastik drin haben, dass du es eigentlich nur noch wegschmeißen kannst. Du kannst es nicht mal mehr reparieren.
Ja, und was ich mir dazu denke, ist dann auch, es ist eine, vielleicht sogar dann wertschöpfender, sage ich mal,
Ja,
Fast
klar.
Fashion, eben weil du viel mehr produzieren kannst, weil du effizient produzieren kannst. Und das ist ja das, worauf die derzeitige Wirtschaft eben ausgerichtet ist. Schlägt sich am Ende in irgendwelchen Zahlen nieder, wo man sagt, okay, wir haben jetzt so und so
Ja.
viel produzieren können, BIP steigt um so und so viel Prozent. Und dann hast du erstmal auf den ersten Blick, kannst du dir sagen, oh, okay, ja, die Wirtschaft ist gewachsen. Was
Ja.
da aber hintersteckt, hinter dieser einen Zahl, ist dann eben das, was du gerade eben erwähnt hast. Ja, einerseits die Schäden für die Umwelt, andererseits auch überhaupt keine Nachhaltigkeit, auch nicht in der Wirtschaft, auch nicht im Wirtschaften selbst. Ja, vielleicht sollte man einfach auch mal ein bisschen mehr differenzieren und von dieser einen Zahl des Wirtschaftswachstums ein bisschen absehen.
Genau. Also, wie gesagt, es ist ein cooles Konzept, das total viele positive Effekte hat. Also Neuseeland hat damit angefangen, die machen den Staatshaushalt am im Donut so in dieser Perspektive. Das heißt jetzt nicht, dass sie jetzt komplett als aus der Weltwirtschaft aussteigen, aber es fangen halt viele einfach an, ja, in diesen halt Kompromissen mal anzufangen, wie weit man damit kommt, ja, und das ist schon cool. Das löst da bei vielen Städten halt, gibt jetzt auch vom Deutschen Urbanistikinstitut halt Modellversuch mit Krefeld und Bad Hersfeld, da wird jetzt der Donut umgesetzt.
Okay,
Ja.
cool. Das wusste ich nicht.
Ist schon geil.
Auch in näherer Zukunft.
Ja, die halt anfangen damit umzusetzen. Hast ja Mannheim, also wenn du dir jetzt den, die hatten ja so eine grüne Umweltsenatorin in Mannheim, also wenn du mal anschaust, was in Mannheim zum Beispiel, was die halt dann sozial-ökologisch wie die gerade die Stadt umbauen. Die haben ja einen riesen EU-Fördergeldtopf ja angezapft, also du siehst halt schon, wie halt Städte halt anfangen, sich positiv halt weiterzuentwickeln. Gibt ja in Hamburg auch ein paar kleine Projekte, wo du sagst, ja, cool. Also ich finde es halt immer in Hamburg teilweise nicht so ganz durchdacht, aber es gibt halt schon Versuche und das muss man jetzt einfach in diese kleinen Pflänzchen halt weitergehen. Einige Pflänzchen sind schon ein bisschen größer, wie halt Amsterdam und andere haben sogar nicht gesehen, dass es da neue Saatkörner gibt. Aber wie gesagt, es ist cool. Wir müssen jetzt bloß mal schauen, weil jetzt haben wir schon relativ lange unterwegs, erstmal zu verstehen, was da
Ja.
überhaupt drin steht.
Ja.
Was ist denn die Kritik? Hast du noch mal Verständnisfragen dazu? Oder was blieb bei dir noch was unklar?
Nee, Verständnisfragen soweit nicht. Ist ja eigentlich eindeutig, warum uns,
Hm.
ja, was davon uns auf die Schatzinsel bringen soll. Also zum guten Leben hin. Ich denke mal, das konnte man ganz einfach rausholen, um euch vielleicht eben da abzuholen nochmal. Genau. Ich hätte vielleicht ein, zwei Fragen, die könnte man aber ruhig hinten anstellen, wenn mach du
Ja.
erstmal weiter, wenn du noch was hast.
Ja, ich würde vielleicht einfach mal jetzt hier mal so einen Cut machen, weil wir jetzt schon relativ lang unterwegs sind in unserer Suche. Vielleicht müssen wir die Kritik, wenn anders, nochmal nachschieben. Aber vielleicht 2 kleine Kritikpunkte nochmal kurz aufnehmen, bevor man dann halt nochmal weitergeht. Also ich glaube, das eine, was man auf jeden Fall sehen muss im Donut, es liefert jetzt halt kein fertiges Wirtschaftsmodell. Es ist halt ein
Ja.
cooler Rahmen und es liefert dann halt coole Anwendungstools. Aber man muss natürlich dann die ganzen anderen Wirtschaftsforschungssachen, die es halt sonst auch gibt, halt mit dazu halt denken. Das ist halt keine fertige Theorie wie der Keynesianismus. Ja, das ist es nicht.
Ja.
Sondern muss halt dann schon halt, wie es halt, wäre auch die Komplexitätsforschung sagen würde, der Grundsatz, die Welt ist komplex. Ja, ich muss halt immer dann halt einfach mal schauen, welche Tools, welche Theorien helfen mir jetzt einfach, diese jeweiligen Interaktionseffekte, wo man halt die größten Baustellen hat, also wie zum Beispiel in der Klimakatastrophe, wie komme ich da weiter? Und da gibt es halt ein Set von Tools, die halt in so komplexen Prozessen aus Wirtschaftswissenschaften, Soziologie, Kulturwissenschaften halt entstanden sind. Wie kann man jetzt dieses Problem lösen? Und der Donut ist halt einfach ein Rahmen, der halt nicht nur Klima anschaut, sondern all die sozialen Fragen halt auch mit reindenkt. Das ist cool.
Also
Genau, ist so ein
vielleicht erstmal.
Kritikpunkt, den es gibt, aber den kann man halt schon schließen, weil der Donut halt eine große Rahmentheorie ist, ein Rahmenkonzept.
Okay, deutet, es könnte noch konkreter werden. Hör ich da
Ja,
jetzt raus?
man muss halt die anderen Theorien halt mit dazu denken,
Okay, so,
mitnehmen.
okay,
Ja,
ja.
genau. Also Keynesianer dürfen weiterhin Keynesianer bleiben, Marxisten dürfen weiterhin Marxisten bleiben, neoklassische Ökonomen, die haben es ein bisschen schwierig, die müssen halt ein paar Prinzipien mal ein bisschen grundsätzlich überdenken, wie ein Homo economicus.
Ja, aber selbst da, also solange der Rahmen eingehalten wird, ist ja auch eine Marktwirtschaft möglich. Wie gesagt, das ist ein guter Kompromiss ist.
Ja, und vielleicht damit will ich nochmal abschließen, es ist halt keine so, also weil viele dann sagen, ja, das ist ja nicht antikapitalistisch, all die anderen, ja, das ist ja gegen den Markt. Also erstes Mal, es liefert erstmal so Konsensräume, keinen Konsenspunkt, man muss sich jetzt nicht auf das eine oder andere einigen, sondern sagen, okay, was ist jetzt erstmal in diesem Bereich, ja, von sozial-ökologischen Grenzen, wie kommen wir da rein? Und da können Mainstream-Ökonomen eine coole Antwort haben, da können andere Leute coole Antworten haben, aber das einfach mal miteinander ins Gespräch zu bringen und sich erstmal da rein zu bewegen, das ist einfach cool, diese Konsensflächen finde ich total stark, was so ja, der Donut liefert.
Konsensräume schaffen, das ist gut gesagt.
Also keine so Punkte, kann man es formulieren, Räume.
Genau. Vor allem, also man könnte ja auch noch kritisieren, oder was heißt kritisieren, aber man könnte ja noch die Frage der Lohnabhängigkeit stellen, so ob das Problem jetzt unbedingt durch die Donut-Ökonomie gelöst wird. Aber auch da gibt es halt eben manche, die sind eben gegen diese Lohnabhängigkeit und manche, die finden die nicht so schlimm. Und wie du sagst, da geht es eben einfach darum, Konsens zu schaffen oder und erstmal davor sich auch aufeinander zuzubewegen und nicht direkt den Endpunkt zu sehen, wo wir hinwollen, sondern vielleicht den Weg dahin mehr in Fokus zu nehmen.
Genau, ich glaube, wir müssen nochmal die Reise zur Schatzinsel der Donut-Ökonomie antreten. Hast du noch eine Frage, weil sonst würde ich mal zum Schatz der Woche gehen. Hast du noch eine Frage?
Ich glaube, das wird so ein Fass aufmachen, gerade die Frage, die Fragen, die ich hätte, da können wir wirklich lieber nochmal drauf eingehen dann.
Aber dann wirf doch mal eine Frage ein, dann haben wir mal schon so einen Cliffhanger fürs nächste Mal. Wir haben uns wieder über den Donut unterhalten.
Ja, beziehungsweise ein bis zwei Fragen. Also einerseits eben dann, was mir in Bezug zu anderen Wirtschaftsmodellen immer einfällt, ist, dass dann ja von der Gegenseite immer kommt, ja, was ist mit unserem Wohlstand? Verlieren wir jetzt alles, auch materiell halt vor allem und halt die Angst vor Arbeitslosigkeit halt eben, wenn eben das System nicht mehr komplett auf Wachstum ausgerichtet ist. Und die andere Frage wäre uns, ja, warum sich dann doch spärlich was ändert? Natürlich, du sagst, es gibt Zuspruch, steigenden Zuspruch, was diese Themen angeht. Trotzdem, ich habe eine Studie gefunden, wo eben 60-65% der Leute, der Befragten, ja, dem Konzept Postwachstum im Allgemeinen zugewandt sind. Und dann frage ich mich, warum sich aber im politischen und medialen Diskurs so gut wie gar nichts ändert. Also zumindest sind es keine 60-65%, die da repräsentiert werden. Dann frage ich mich natürlich, ja, woran liegt das? Aber wie gesagt, können wir auch gerne ein andermal besprechen.
Ich würde das mal in unseren Themenspeicher mit aufnehmen und dann müssen wir einfach das nächste Mal wieder in den See stechen und schauen, wie kommen wir denn zum guten Leben? Liegt da nur Arbeitslosigkeit? Und warum kommt eigentlich die Wünsche und die Ziele, die Leute haben, eigentlich nicht bei den großen Steuerleuten in den großen politischen Hebeln an. Nee, cool, ja. würde ich mal so aufnehmen. Das sprengt jetzt echt den Rahmen, aber das hat schon mal coole Fragen, um weiterzumachen. Aber der Schatz der Woche, was hast denn du so bei dir? So, was war denn eigentlich so? Wie gesagt, wir nehmen jetzt so Mitte Februar, nehmen wir gerade auf, hier diesen Podcast. Was ist denn bei dir so aufgeschlagen, so als positives Ereignis in den letzten Wochen dieser Woche?
Als positives Ereignis habe ich tatsächlich die Proteste im Fußball bezüglich des Investorendeals der Bundesliga. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Fußballfans uns hier zuhören, ob du bist jetzt wahrscheinlich nicht der große Fußballfan, aber trotzdem finde ich eben, ist das ein sehr gutes Beispiel dafür, dass unsere Wirtschaft insgesamt einfach demokratischer gestaltet werden könnte. Ich hole mal ganz kurz aus, also geht ja darum, dass eben Investor einsteigt. Darüber wurde auch abgestimmt innerhalb der ersten und zweiten Bundesliga-Vereine, jedoch einerseits anonym, wo man natürlich dann die Frage der Transparenz stellen darf und andererseits dann auch, ist es eben so, dass die Vereine, also ein Fußballverein besteht aus dem Verein und der KG, also der Gesellschaft oder der AG, wie auch immer in welcher Form. Und die Vereine haben trotzdem noch die Befugnis eben, die Handlungsmacht eben dem ausgegliederten Unternehmen, sage ich mal, vorzugeben, eben wofür zum Beispiel die abstimmen dürfen. Und da war eben ein Verein, der sich vermutet, oder nicht nur vermutet, sondern es wird davon ausgegangen, dass derjenige, der dann das Stimmrecht hat, genau, eben einfach die Entscheidung des Vereins missachtet hat. Und das ist ja überhaupt nicht demokratisch. Also das ist ja genau einfach drüber hinweggesetzt über die Entscheidung, die demokratisch gefällt wurde. Und genau da wird jetzt derzeit heftig protestiert. Auch während der Spiele werden immer wieder Tennisbälle oder auch ferngesteuerte Autos, Flugzeuge, also da sind auch die Protestler wieder sehr kreativ. Es scheint weiterzugehen, weil genau, sich die Protestler eben nicht unterkriegen lassen und eben das Ganze nicht verstummt. Und das ist für mich das positive Beispiel, weil so will man ja auch einfach eigentlich nur ja, eine bessere Zukunft. Klar, für den Fußball in dem Sinne, aber das steht ja auch eben für was. Das steht ja auch für das Gesellschaftliche, eben eine Besserung erreichen.
Nee, ist ein super schönes Beispiel, wo man einfach so sieht, dass die Leute sagen, nee, ich will eigentlich einen kommerzfreien Fußball, ich will nicht noch mehr Werbung im Fußball haben, das ist unser Sport, das
Genau.
soll ja noch kommerzieller werden, sondern wir wollen eigentlich weiterhin eigentlich coolen Fußball sehen. Die Leute sollen da Geld verdienen, sollen da profimäßig dann trainieren können, aber wir wollen jetzt nicht nur irgendwie nur 23 Pausen kriegen, gibt es ja immer diese Debatten, warum gibt es nicht nur mehr Pausen für Werbung und so. Aber nee, cool, ist schon spannend,
Genau.
stimmt, sieh, also. Was ich jetzt noch gefunden habe, waren zwei Sachen. Das schließt so ein bisschen, was du vorhin gesagt hast. Das eine, was ich total positiv finde, ist eigentlich diese breite Rezeption jetzt von der Arbeit von Steffen Mau und anderen zu Triggerpunkte, das Buch, das jetzt so einschlägt, dass er genau diese Frage ja stellt, warum kommen eigentlich gewisse Fragen nicht in der Politik, also sprich bei der Regierung an?
Ja.
Da können wir auch nochmal drauf schauen. Das fand ich total super, dass einfach jetzt relativ breit diese Forschungsergebnisse halt einfach da aufgegriffen werden, wo er gesagt hat, es gibt gewisse Themen bei unserer in der Gesellschaft, die werden nicht von den politischen Eliten bearbeitet. Also die insbesondere oben unten. Also Reiche, Superreiche und die
Ja.
Breite der Gesellschaft, das wird gesellschaftlich nicht verarbeitet.
Und dann wird auch darauf eingegangen, was die Gründe quasi sind, oder?
Ja, verschiedenes halt, dass ich da müsst ihr jetzt nochmal im Detail nochmal nachschauen. Aber da wird halt schon erstmal festgestellt, dass da eigentlich ein total großes Problem ist. Und dass halt viele, dass sich aber unsere Gesellschaft auch verändert hat. Das ist halt so eine Erklärung dafür, wo man dann halt so Fragen kommt wie halt AfD und neue Rechte, wie sich das dann entwickelt, dass halt viele Leute halt nicht mehr sich solidarisch sehen. Ja, dass die Antwort Solidarität ist. Also sprich, wenn wir uns gemeinsam irgendwie engagieren, kriegen wir dann schon noch mehr von gesellschaftlichem Wohlstand ab, sondern dass die Leute halt immer stärker halt die Ellbogen ausfahren und halt gegeneinander arbeiten.
Ja, das ist interessant. Das
Ja,
wird
und das
tatsächlich
ist
genau
halt
das.
eine große soziologische Untersuchung und insbesondere halt bei den oberen Einkommensgruppen, das halt sowieso relativ krass ist, dass die sowieso ein mega krass negatives, marktradikales, also jetzt nicht alle, sondern der Großteil halt ein mega krass marktradikale halt Perspektiven halt vertritt.
Auch Werte einfach, eben
Ja.
dieses Nicht-Kooperative, ja.
Ja, und das ist halt krass, wie halt von beiden Seiten das halt gesellschaftlich halt einfach nicht mehr deswegen thematisiert wird, was eigentlich total wichtig wäre, aber das halt irgendwie so der unsichtbare Elefant im Raum ist. So, das fand ich, dass das halt als das Buch halt immer so breit jetzt rezipiert, finde ich total super. Und was ich auch nochmal cool finde, dass es eigentlich jetzt in China, die mit Evergrande, die haben ja diesen riesen krassen diese Immobilienpleite, dieses Riesenkonzern, dass die jetzt einfach diesen Konzern liquidieren und das Problem lösen. Das finde ich auch cool, dass die jetzt relativ aktiv rangehen.
Eben nicht wie damals, was war das? Lehman, ne?
Ja, genau, dass der
In den
erstmal pleite geht
USA.
und die gesamte Wirtschaft nach unten reißt, sondern dass der wirklich jetzt dann aktiv, wobei es vermutlich ähnlich halt wie, also man sieht ja nicht so genau, was wirklich alles abgeht in China, man hatte ja die Zahlen sind ja jetzt nicht so transparent, aber es ist ja schon eine relativ ähnlich, finde ich, relativ große Wirtschaftskrise und die gehen halt jetzt relativ aktiv da rein, das hat sich jetzt über 2 Jahre so hingezogen, das ganze Problem mit der Immobilienkrise und die gehen jetzt relativ aktiv da ran und tun den jetzt mal auflösen und das Problem mal lösen. Das finde ich jetzt auch mal positiv, dass man relativ vorwärts geht. Genau.
Ja, cool.
Genau.
Eben.
So, jetzt sind wir heute nicht fertig geworden. Jetzt ist die Frage, ob wir das nächste Mal nochmal weitermachen mit der Kritik daran und den Anwendungsfragen oder ob wir zu Amartya Sen weitergehen, der ja eigentlich die Vorlage ist, auf die ja Kate aufgebaut ist. Jetzt ist die Frage, wie machen wir denn weiter, Julian? Was hast du denn du Lust?
Ich hätte eigentlich Lust, eher nochmal anzuknüpfen, weil ich eher das Gefühl hatte, ich glaube, wenn wir es jetzt nicht machen, eben an die Kritik anknüpfen, dann fällt das so ein bisschen runter. Ich glaube, wenn wir zu Amartya Sen, können wir auch weitergehen. Dann würde ich aber davon ausgehen, dass wir das bei der Donut-Ökonomie soweit belassen.
Dann, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, dann machen wir einfach mal weiter. Also, was sind die Leistungsstarken jetzt vom Donut? Dann machen wir einfach nochmal eine Folge Donut das nächste
Okay.
Mal.
Ja,
Und dann
gerne.
sticht das Schiff wieder auf der Suche nach dem Donut und Amartya Sen und menschliche Entwicklung kommt dann ja später. Nee, super. Ich freue mich. Dann haben wir ja
Ich
heute
mich
echt
auch.
viel geschafft. Wir haben also die sieben
Ja.
Prinzipien und auch schon mal gesehen, so zwei Kritikpunkte und eine ganze Reihe an Fragen. Super. Hast du noch ein Schlusswort?
Ich finde einfach das Thema super interessant, weil natürlich wird oft gesagt, ja, aber was sind denn die Alternativen? Ja, das ist die Alternative. Und selbst wenn sie nicht perfekt ist oder wenn es da Kritikpunkte gibt, ändert ja nichts daran, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Und das vielleicht in die Köpfe der Leute zu bekommen, würde mich einfach freuen, dass sich damit beschäftigt wird. Ja.
Super, besten Dank. Ich bin gespannt, was wir für Kommentare kriegen.
Ja.
Und wir hören uns bald wieder, wenn es weitergeht. Wo ist denn das gute Leben? Ja, dann gute Zeit.
Genau. Ja, dir
Ciao.
auch. Dankeschön. Ciao, ciao.